In 2. Timotheus 2, Vers 1 heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Der Heilige Geist, der Geist Jesu, der Geist Gottes, dein Papa spricht. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wie ist es? Bist du stark in der Gnade? Was heißt das, stark in der Gnade zu sein? Wie wird man stark in der Gnade? Im Hebräerbrief heißt es auch so schön, in Hebräer 13, Vers 9, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Wir gucken uns heute den Psalm 136 an, und das ist ein spezieller Psalm, weil er auf eine spezielle Art und Weise geschrieben worden ist. Der Heilige Geist hat diesen Psalm eingegeben, und er unterscheidet sich von allen anderen Psalmen, dass er ein bestimmtes Prinzip, den Wechselgesang, wirklich konsequent durchführt. Und zwar kann man sich gut vorstellen, dass dieser Wechselgesang so ausgeführt wurde, dass es einen Vorsänger gab, der einen Halbvers gesungen hat, und dann die Gemeinde, die große Gemeinde Gottes, ja, im Tempel, den anderen Halbvers hinterher gesungen hat. Und das ist deswegen so gut vorstellbar, weil der zweite Halbvers immer gleich bleibt. Also die Gemeinde, die aus zünftigen Handwerkern oder Händlern oder was weiß ich, allen möglichen Menschen besteht, auch Frauen, Kinder, Mütter, die haben nicht so viel Zeit, jetzt so viel auswendig zu lernen, aber das kriegen sie hin. Und ich finde es so stark, dass dieser Halbvers, der sich hier die ganze Zeit durchzieht, der immer und immer wiederholt wird, dieser Halbvers lautet, denn seine Gnade währt ewig. Das heißt, das eine ist das, was man hört. Und das, was man hört, das spricht einen an, das bewegt das Herz. Aber das, was man spricht und was man vielleicht auch immer und immer wieder wiederholt zu sprechen, das ist das, was sich noch stärker einprägt. Wenn du dir etwas einprägen willst, reicht es nicht, einen Text irgendwie mehrmals zu lesen, sondern du sprichst ihn auch. Und diesen Halbvers, der wird der Gemeinde Gottes durch dieses Lied eingeprägt. Der Geist Gottes hat sich entschieden, durch dieses Lied diesen Halbvers der Gemeinde einzuprägen. Selbst wenn man das liest, wird einem das ja eingeprägt. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Jetzt hat mich heute Morgen, haben meine Geschwister mich ermutigt, und da wir jetzt ja irgendwie eine kleinere Runde sind und so, ne, und es ist schon so nachmittags und man ist schon so schläfrig und müde, machen wir das doch mal so. Ich mache den Vorsänger und ihr seid die Gemeinde. Und weil wir keine Melodie haben, dann machen wir es halt ohne Melodie, dann müssen wir es halt sprechen. Deswegen habe ich heute Morgen das eigentlich nicht gemacht, weil ich es eigentlich ein bisschen öde finde. Da habe ich den Lobpreisleitern gesagt, hier, ne, durch die Blume, habe ich es gesagt. Schreib doch mal ein Lied. Nach dem Muster. Aber ihr müsst jetzt ran. So, und zwar machen wir das folgendermaßen, damit ihr auch richtig in Gang kommt, müsst ihr jedes Mal aufstehen, wenn ihr dran seid. Na, ihr könnt das zur Seite legen, den Text braucht ihr nicht. Den Text könnt ihr schon. Na, der ist ja ganz einfach, ne? Denn seine Gnade währt ewig. Okay? Gut, so. Ich mache auch mit. Okay, also ich sitze, jetzt stehe ich auf. Preist den Herrn, denn er ist gut. Preist den Gott der Götter. Preist den Herrn der Herren. Den, der große Wunder tut, er allein. Den, der den Himmel gemacht hat mit Einsicht. Den, der die Erde ausgebreitet hat über dem Wasser. Den, der große Lichter gemacht hat. Die Sonne zur Herrschaft am Tage. Den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht. Den, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen. Der Israel herausführte aus ihrer Mitte. Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Den, der das Schilfmeer in zwei Teile zerteilte. Und Israel mitten hindurch führte. Und den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer abschüttelte. Den, der sein Volk durch die Wüste führte. Den, der große Könige schlug. Und mächtige Könige tötete. Sihon, den König der Amoriter. Und Og, den König von Baschan. Und ihr Land zum Erbe gab. Zum Erbe Israel seinem Knecht. Der unser Gedachte in unserer Niedrigkeit. Und uns unseren Bedrängern entriss, der Nahrung gibt allem Fleisch. Preis den Gott des Himmels! Ja! Super habt ihr das gemacht. Na, jetzt seid ihr fit, ne? Jetzt seid ihr fit, oder? Ja, den Herrn zu preisen ist Sport, ne? Gut, aber ihr habt gut gepriesen, das habt ihr gut gemacht. Ja, dieses immer wiederkehrende, das ist doch irgendwie eine spannende Erfahrung auch, ne? Irgendwie immer wieder dasselbe, aber zusammen macht es Spaß, oder? Ich meine, wenn der Psalm jetzt noch so lang wäre wie Psalm 119, dann würde es... Na, dann habt ihr wenigstens Kondition. Es gibt, wir führen unser Leben und gerade so in der westlichen Welt haben wir einen sehr starken Blick auf unsere Geschichte, auf unser Leben als einer linearen Geschichte. Das heißt, wir fangen an einem bestimmten Punkt an, so, dann kommt der nächste Tag und der nächste und so weiter, das nächste Jahr und so weiter. Und wir sehen das Ganze als eine Schnur. Das lernen wir schon im Geschichtsunterricht, ne? Das Erste, was wir im Geschichtsunterricht lernen, ist, einen Zeitstrahl zu malen, ne, wo man die Jahreszahlen drauf macht. Ne? Und dann hast du so einen Strahl, der hat auch noch so einen Pfeil, ne? Weil das in die Zukunft geht und dann geht das ja weiter. Man weiß ja, da gibt es ja keinen Abschluss, jedenfalls. Ne? Die Geschichtswissenschaft kennt diesen Abschluss nicht. Ne? Aber auch in christlichen Zusammenhängen, wenn es zum Beispiel gibt es so ein Endzeitpanorama, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, so, ne? Irgendwie so versuche diesen Ablauf der Endzeit, wie er in der Offenbarung dargestellt wird, auf einem Zeitstrahl darzustellen, dass man sich das so besser vorstellen kann irgendwie. Und wir haben diese Vorstellung von der Linearität der Zeit, dass es einen Anfang hat und ein Ende. Ne? Wir haben das Gestern, die Vergangenheit, wir haben das Jetzt, das Heute und wir haben die Zukunft. Ja, und das ist so gerade ein Weg. Wir sprechen auch von unserem Leben als einem Weg, ja, der einen Anfangspunkt hat und einen Endpunkt. Aber es gibt auch im Leben etwas, was dem sozusagen entgegensteht. Ein Prinzip des Wiederholens. Dinge wiederholen sich auch ständig. Es ist nicht so, dass immer alles sozusagen, na, jeder Schritt, den wir im Leben gehen, ist wieder neu, sondern es gibt viele Dinge, die sich in unserem Leben immer und immer wieder wiederholen. Und das ist auch gut so, Geschwister. Das ist ein Teil oder ist ein wichtiger Teil des Wesens Gottes, was sich in seiner Schöpfung auch zeigt, nämlich seine Treue. Wenn wir diese Wiederholungen nicht hätten, dann hätten wir keine Sicherheit. Wir wüssten nicht, was im nächsten Moment passieren wird. Das wissen wir sowieso nicht. Aber wir können es zumindest erahnen, okay? Wir können so etwas wie eine Wettervorhersage für morgen machen. Wir können irgendwie abschätzen, wenn es, ja, dass so ungefähr in 1-2 Stunden die Sonne untergehen wird. Das kann ich jetzt schon voraussagen. Du kannst sogar, was weiß ich, ins Internet gehen und kannst genau die Uhrzeiten angucken. Wann ist Sonnenuntergang? Das lässt sich alles berechnen. Das ist berechenbar. Und diese Berechenbarkeit, das ist die Treue Gottes. Gott hat die Schöpfung so eingerichtet, dass Dinge sich wiederholen und dadurch berechenbar werden. Aber nicht alles ist berechenbar im Leben. Nicht alles lässt sich voraussagen. Viele Dinge lassen sich nicht voraussehen. Vieles ist immer wieder ganz neu. Es gibt Dinge in unserem Leben, die haben wir noch nie erlebt. Dinge, die plötzlich in unser Leben hineinkommen und die vielleicht auch nie wiederkommen. Aber es gibt eben diese Wiederholung. Und allein schon, wenn du so dein Leben anschaust, erst durch aufgeteilt in Tage. Ich denke, der Tagesrhythmus ist, denke ich, etwas, was uns am meisten prägt als Menschen. Die Sonne geht auf und sie geht wieder unter. Sie geht auf, sie geht unter. Wir haben den Tag und wir haben die Nacht. Und das ist unser Lebensrhythmus. Und wir gehen abends schlafen und morgens, wenn die Sonne aufgeht, nachdem wir die ganze Nacht geruht haben, geht die Sonne auf. Und wir starten in den Tag. Und daran muss ich so denken, dieses denn seine Gnade währt ewig. Immer diese Wiederholung, es wiederholt sich immer wieder. Gott wiederholt das immer und immer wieder. Er lässt jeden Tag die Sonne aufgehen. Geschwister, und das ist auch etwas, wodurch Gott spricht, durch diese Wiederholungen in der Schöpfung. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist ein Zeichen seiner Gnade. Die Sonne ist so wichtig für unser Leben. Ohne die Sonne kein Leben. Gott hat einen Feuerball geschaffen, der voll steckt von Energie. Und er versprüht diese Energie. Und diese Energie kommt auf diesen Planeten in einer Form auf diesen Planeten, dass sie nicht zerstörerisch ist. Zumindest. Ja, es gibt schon Situationen, wo die Sonne eine zerstörerische Kraft hat, auch hier auf der Erde. Aber wenn ich jetzt mal so den Alltag nehme, jetzt in unserem Land hier in Deutschland, dann ist die Sonne durchgehend immer und immer jeden Tag da, manchmal sind Wolken da, manchmal nicht, aber die Sonnenenergie kommt auf diese Erde. Und was bewirkt sie? Sie bewirkt Folgendes. Die Pflanzen, die Gott geschaffen hat, sie sind fähig, diese Energie aufzunehmen, umzuwandeln und zu speichern. Und sie ziehen Kraft aus dieser Energie. Und alle anderen Lebewesen, alle Tiere, sie ziehen auch die Kraft der Sonne, die Pflanzen umgewandelt haben, und nehmen die für sich. Na, dass wir, wenn du morgens dein Nutella-Brot isst, ne, dein Toastbrot mit schön dick Nutella drauf, ne, dann hast du da drin jede Menge Sonnenenergie, die du in dich aufnimmst, die du so nicht in dich aufnehmen kannst. Du kannst dich zwar hinstellen, wenn es schön Sommer ist, ne, und Sonne tanken, aber davon kannst du nicht leben. Deine Zellen haben da nichts von. Na, das fühlt sich gut an, das ist schön, gut für die Seele, ne? Aber richtig Energie, deine Zellen kriegen dadurch Energie, dass du Nahrung aufnimmst, dass du pflanzliche Nahrung oder tierische Nahrung, die Tiere haben aber auch ihre Energie von Pflanzen, so dass du diese pflanzliche Nahrung aufnimmst und dann dein Darm das aufspaltet und was weiß ich, dann aufnimmt. Und das dann durch das Blut zu den verschiedenen Zellen hinführt. Gott hat die Sonne geschaffen und sie geht jeden Tag auf. Die Erde dreht sich. Und die Energie kommt auf diesen Planeten, schön wohl dosiert, sodass die Pflanzen wachsen können, sodass die Pflanzen diese Energie aufnehmen können und speichern können und dass wir alle davon leben können. Die Gnade Gottes jeden Morgen neu. Und es ist nicht so, dass wir erst irgendwie diesen Planeten bewegen müssen. So, der ist, ne, alle Mann in Deutschland müssen jeden Morgen ran und erstmal die Erde ein Stück weiter drehen, damit wieder Sonne da ist. So, ne? Du schläfst und während du schläfst, ging die Sonne auf. Vielleicht bist du auch vor der Sonne aufgestanden, ne? Manchmal passiert das auch. Aber dann, während du am Frühstückstisch sitzt, plötzlich, oh schön, die Sonne geht auf. Ne? Du guckst aus dem Fenster und das sieht ja so hübsch aus, ne? mit den Wolken, die Sonne, ne? Macht da so ein schönes Licht und so. Und dann beißt du so in dein Toastbrot rein. Vielleicht hast du vorher Gott Danke gesagt dafür. Aber wir sind oft uns überhaupt nicht bewusst, wie Gott uns beschenkt, jeden Tag neu mit seiner Gnade. Wie er uns überflutet mit Gnade. Wisst ihr, wir haben doch, ich weiß es nicht, wir beten doch nicht dafür, dass Gott die Erde schön im Kreis drehen lässt. Das nehmen wir doch für selbstverständlich, oder? Ja, das hat Gott doch so gemacht. Ist halt so. Ne? Ja, dass genügend Pflanzen wachsen und so weiter, dass wir gut zu essen haben. Ja, ist doch selbstverständlich. So, ne? Ja, okay, wir sagen noch, danke für das leckere Frühstück. Amen, so, haben's. Ja. Aber sich bewusst zu sein, dass es Gnade ist, dass es Gottes überfließendes Geschenk an uns ist, dass wir alles empfangen, ohne etwas dafür getan zu haben. Wir haben nicht gearbeitet. Dennoch geht die Sonne auf. Wir haben nicht dafür gearbeitet und trotzdem ist Sauerstoff da, den du aufnehmen kannst, atmen kannst. Du brauchst nichts anderes als deinen Reflexen. Wie oft hast du dafür gebetet, dass dein Herz schlägt? Ja, der ein oder andere unter uns, der vielleicht mal Herzprobleme hatte, der hat angefangen zu beten dafür, dass das Herz doch wieder ordentlich schlägt, gleichmäßig. Aber die allermeisten von uns, die keine Herzprobleme hatten, wir nehmen das doch für selbstverständlich, dass unser Herz schlägt. Aber es ist Gottes Gnade. Immer und immer wieder, jeden Tag neu, ist seine Gnade da. Sie ist ewig. Die Gnade ist ein Geschenk. Wenn hier gesagt ist, seine Gnade währt ewig, dann ist das Gottes Wesen, dass er uns beschenkt, das währt ewig. Das gehört zu seinem ewigen Charakter. Es ist nicht eine Momentaufnahme. Es ist nicht, ja, jetzt in diesem Moment. Es gibt im deutschen Rechtswesen, wie in vielen anderen Ländern auch, das Relikt aus dem Absolutismus, als die Könige noch absolute Herrscher waren, ja, und es keine Demokratie gab, hatten die das Recht, ja, wer sollte es ihnen auch verwehren, Gnade zu üben an einen verurteilten Verbrecher, der hingerichtet werden sollte. Und dann hat er den König um Gnade angefleht und der König hat gesagt, na gut, ich will Gnade vor Recht ergehen lassen. Du bist frei. Und beim anderen, der ihn um Gnade anfleht, sagt er, nein, du musst sterben, du bist des Todes. Und keiner konnte den König fragen, warum? Warum begnadigst du den einen und warum lässt du den anderen hinrichten? Es war seine Freiheit als König, das zu tun. Seine Macht hat ihm das erlaubt, diese Gnade zu üben. Und das gibt es heute noch, wisst ihr das? Dass der Bundespräsident einen Menschen, der ein Bittgesuch stellt, ein Gnadengesuch an ihn stellt, natürlich in bestimmten Grenzen, und zwar ist er nur zuständig für diejenigen, die durch ein Bundesgericht verurteilt wurden. Wer auf Landesebene verurteilt wurde, der stellt seinen Bittgesuch an den Ministerpräsidenten. Und die können so ein Gnadengesuch dann, die müssen das bearbeiten, na, die müssen sich damit befassen und dann können sie das ablehnen oder sie können das dem zustimmen. Sie können auch eine Teilgnade sozusagen erlassen, vielleicht lassen sie jemanden, der um Gnade bittet, aus dem Gefängnis raus, aber unter Bewährungsauflagen oder so. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Vor einigen Jahren ist das in der Öffentlichkeit so ein bisschen diskutiert worden, als einer der letzten RAF-Terroristen der Christian Klan ein Gnadengesuch gestellt hat. Und letzten Endes hat der Köhler das abgelehnt. Und er hat es nicht groß begründet und er muss es auch nicht. Aber das ist hier ein Moment, wo jemand sozusagen um Gnade bittet, in einem besonderen Fall. Ein Moment. In diesem Moment kann der Bundespräsident einen Gnadenakt ausführen. Aber ansonsten, das macht der Köhler nicht jeden Tag sozusagen, ne? Und nicht ständig bei dieser Person, sondern nur in einem Fall, in einer besonderen Situation wird um Gnade gebeten und sie wird gewährt oder nicht gewährt. Aber bei Gott ist das anders. Seine Gnade währt ewig. Sie ist nicht auf diesen Moment beschränkt. Es ist nicht dieser Moment des Gnadenaktes. Und wir Christen, wir verbinden mit dem Wort Gnade ganz stark die Erlösung, die wir durch Jesus Christus haben. Aber das ist nicht nur dieser Moment, wo Gott gesagt hat, okay, ich nehme dich an, ich begnadige dich, sondern sie währt für die ganze Ewigkeit. Es ist eine Gnade, die für die ganze Ewigkeit gilt. Es ist auch noch mehr als nur die Erlösung, das werden wir in diesem Psalm sehen. Es geht noch um viel mehr in der Gnade Gottes, sein gnädiges Wesen zeigt sich in viel mehr als nur in unserer Erlösung. Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gott ist gut, seine Gnade währt ewig. Lass uns das jetzt mal ein bisschen genauer hier angucken, anhand des Psalms. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Ich fand es interessant, dass hier der Psalm nicht nur davon spricht, dass Gott gut ist und dass er gnädig ist, sondern er fordert uns auf, preist ihn. Und das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir die richtige Herzenshaltung bekommen zur Gnade Gottes. Gott ist uns gnädig. wie Jesus sagt, sogar über Bitten und Verstehen. Wir haben es nicht verdient. Er beschenkt uns dennoch, ob wir gut sind oder ob wir böse sind, ob wir gerecht sind oder ungerecht. Er gibt uns und gibt und gibt. Er segnet uns. Auch in der Erlösung. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Völlig unverdient. Gott schenkt seine Gnade. Über alle Menschen gießt er seine Gnade aus. Was ist die angemessene Reaktion darauf? Dankbarkeit. Und das finde ich so interessant. Im Griechischen ist es so, dass das Wort Gnade, Charis, das kommt auf der einen Seite von Chara, das ist die Freude. Das heißt, das Geschenk, das Gnadengeschenk hat ganz viel mit Freude zu tun. Gott beschenkt uns, weil er Freude daran hat, uns zu beschenken. Und er beschenkt uns auch, weil er uns Freude bringen will. Die Gnade oder das Gnadengeschenk, das bringt Freude. Stell dir Folgendes vor, du hast einen Nachbarn, ne? Kann man sich ja vorstellen, ja, dass man einen Nachbarn hat, und mit diesem Nachbarn, mit dem verbindet man nicht so viel. Hier in der Großstadt ist es ja häufig so, wir haben das auch oft erlebt, als wir hier in den Häusern, teilweise in größeren Mehrfamilienhäusern gewohnt haben. Ja, man sieht sich, vielleicht grüßt man sich auch, sagt Hallo oder Moin oder Guten Tag oder sonst was. Ja. Aber man hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Und man will eigentlich auch gar nicht unbedingt was mit denen zu tun haben. Also irgendwie, weiß nicht, man hat genügend andere Freunde, ja, man hat genug zu tun in der Gemeinde, man hat seine Kollegen auf der Arbeit und dies und das, ne, man hat seine Familie, jetzt mit den Nachbarn, ach, also, weiß nicht, muss auch nicht sein, ne, also. Und ja, so begrüßt man sich irgendwie so kurz und knapp auf dem Flur, wenn man sich trifft, aber man trifft sich auch nicht so häufig. Und das war's. Darin besteht die Nachbarschaft. Jetzt stell dir vor, eines Tages steht dein Nachbar vor der Tür, er klingelt. Er hat ein großes, schönes Päckchen in der Hand. Ja? Und du machst die Tür auf und denkst, ja, hallo? Ja, Tachchen, ich dachte mir, ich habe ein Geschenk für dich. Hier, bitte. Wie würdest du reagieren? Du wirst doch völlig perplex, ne? Du hättest, ich habe gar nicht Geburtstag. Also, was soll denn das jetzt hier? Wieso machst du mir dieses große Geschenk? Ja, ich dachte mal, ich mache dir mal eine Freude. So was völlig Unerwartetes. Und dann machst du das Geschenk auf und das ist echt eine super gute Bohrmaschine. Du denkst, geil, meine alte ist echt schon lange Schrott. Hey, Hammer, das ist ja der Wahnsinn. Sag mal, na, und das löst doch in uns einen Reflex aus, oder? Du denkst so, hey, ich will dem Dank, ich will dem irgendwie, ich will dem was zurückgeben. Na? Ich will ihm, das kann doch nicht wahr sein, ne? Dass der so mich so reich beschenkt hier, einfach nur so. Das kann doch nicht wahr sein. Na? Und er sagt, nee, lass mal, ist schon okay. Ich wollte dir eine Freude machen. So, ne? Und dann geht er wieder. Mein Herz zu diesem Nachbarn verändert sich doch total, oder? Das ist auch plötzlich eine ganz andere Beziehung. Ey, ich habe voll das dankbare, frohe Herz und ich habe irgendwie ein ganz andere Sicht auf meinen Nachbarn. Ich denke, Mann, das ist doch ein toller Typ, ey. Weil er mich beschenkt hat, ne? Und so ist Gott. Er beschenkt uns und ja, es ist so, er will nicht etwas zurückhaben, Geschwister. Es ist nicht so, die Gnade ist nicht, dass er jetzt irgendwie na, das bezahlt kriegen möchte, sein Geschenk. Aber die Gnade hat schon einen Zweck, einen Sinn. Es soll zur Liebesbeziehung führen zwischen ihm und uns. Es ist seine Liebe, die ausgeht zu uns. Er beschenkt uns, Und er möchte unser Herz erreichen. Und was es dann bringt, ist Dankbarkeit. Und das ist, steckt auch in dem Wort Charis drin. Das, so wird es auch verwendet. Dankbarkeit. Auch in manchen Zusammenhängen wird das Wort auch da in die Richtung benutzt. Das heißt, Gott beschenkt uns aus seiner Freude heraus, um seine Freude mit uns zu teilen, um auch Freude bei uns, na, und er freut sich, wenn wir uns freuen. Ne? Also, ich meine, wenn du schon mal ein Geschenk gemacht hast, ne? Und du hast richtig viel Arbeit da reingesteckt, du hast das Geschenk, und das ist ja selten bei uns, ne? Oft sehen wir auf dem Kalender, oh, der und der hat Geburtstag, oh, da muss ich noch irgendwie was, irgendein Geschenk mir ausdenken, so, ne? Und ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Typen unter euch. Also bei mir ist es immer so, Geburtstage, die stressen mich eher. Ne? Ich muss mir irgendwie was aus, ich muss mir was ausdenken. Ne? Ich stehe in der Pflicht. Ne? Und das stresst mich eher. Ne? Es gibt ja die wenigen Typen, die so richtig Bock haben, ne? Sich ein Geschenk auszudenken. Und das ist schön, das ist echt toll. Ne? Wenn man in Freude ein Geschenk bereit. Und manchmal habe ich das auch. Wenn ich so ein bisschen die Zeit und Muße habe, dann gehe ich los und dann gucke ich so ein bisschen rum und dann denke ich, na, was könnte dem gefallen, was könnte ihm Freude machen? Und dann, wenn ich dann sowas gefunden habe, wo ich denke, ja, das könnte ihm Freude machen, dann nehme ich das Geschenk und bringe es demjenigen und gebe es dem und dann möchte ich gerne sehen, wie er sich freut. So, ne? Und Gott möchte unsere Freude sehen. Er freut sich so sehr, uns zu beschenken und er möchte aber auch unsere Freude sehen. Und er möchte, dass unsere Herzen frei werden zur Dankbarkeit hin, ihm gegenüber, sodass wir in einer Liebesbeziehung miteinander stehen, im freien Geschenk, im gnädigen Gnadengeschenk und im Empfangen. Nicht in dem Prinzip, wie wir Menschen ohne Gott leben, nämlich: Was springt für mich dabei heraus? Das ist unser erster Gedanke. Was springt für mich dabei heraus? Lohnt sich die Anstrengung? Oder ich habe mich angestrengt, jetzt möchte ich meinen Lohn haben. Das habe ich verdient. Ja, ich klage das ein, wenn ich das nicht bekomme. Unsere menschlichen Beziehungen unter der Gegebenheit, dass wir sündige Menschen sind, ist, dass wir Deals miteinander haben und dass unser Verhalten und unser Handeln untereinander, das läuft darauf hinaus, was kriege ich von dir, was kriege ich, na, das gebe ich dir, aber nur, wenn du das mir auch gibst und so weiter. Ne? Und das sind oft nicht ausgesprochene Dinge. Es sind manchmal sogar nicht Dinge, die wir uns bewusst machen, aber unterbewusst läuft das oft so. Ja, unsere Sympathien, wem widmen wir unsere Zeit? Mit wem geben wir uns ab? Wem tun wir was Gutes? Ja, denen, die auch, ne, zu uns gut sind und die, ne, nett zu uns sind und, ne, die uns auch schon mal Gefälligkeiten. Ja, dann, ja. So sagt Jesus das. Ja. Die Sünder, ja, die sind nicht alle böse, die tun auch Gutes. Aber denen, die auch ihnen Gutes tun. Ja, also, wo man so seinen Deal hat miteinander. Aber bei euch soll es nicht so sein, sagt Jesus. Und da frage ich mich, wie soll das gehen? Ich kann das aus mir heraus doch gar nicht. Aber Gott kann. Gottes Wesen ist die Gnade. Und er möchte unser Leben so verändern durch die Gnade. Er möchte eine neue Form, eine neue Beziehung gründen. Etwas, was wir natürlicherweise eigentlich kaum kennen, wenig kennen. Ja, sogar die Beziehung, eigentlich das, wie Gott uns geschaffen hat, als kleine, hilflose Wesen von Eltern. Ja, eigentlich lernen wir da, was Gnade ist. Was dieses Gnadengeschenk der Liebe ist. Und dieses liebevolle Miteinander. Ja, wir sollten es da lernen, aber oft lernen wir es auch zu Hause nicht richtig. Auch zu Hause, auch die Familien sind verdorben durch die Sünde oft. Auch da läuft es oft auf Deals hinaus. Ja. Und das will Gott ganz neu machen. Und er sagt hier, preist den Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade währt ewig. Und ich glaube, dass das was Wahres hat. Wenn wir anfangen, die Gnade Gottes zu preisen, wenn du dich entscheidest dafür, Gott für diese Dinge zu preisen, die dir offensichtlich sind, die dir offenbar sind. Ihm zu danken für dein täglich Brot. Ihm zu danken, auch für die Selbstverständlichkeiten. Für das Dach über dem Kopf. Für die Kleidung, die du hast. Ja, für den Frieden, in dem du leben darfst. Und so weiter und so weiter. Und wenn du erstmal anfängst, dann öffnet dir Gott die Augen, wie groß seine Gnade ist, wie viel er dir schenkt. Und anfangs bist du vielleicht noch so ein bisschen so, naja gut, es ist ja richtig, Gott sagt ja, ich soll ihm Danke sagen, okay, gut, dann sage ich dir Danke. Aber wenn du dir dann ein bisschen Zeit nimmst und wenn du anfängst, es von Herzen zu tun, dann bricht plötzlich etwas auf, dann fängt die Dankbarkeit an, sich Bahn zu brechen. Dann wirst du gestärkt in der Gnade. Das, was Paulus zu Timotheus sagt, stark zu sein in der Gnade. Ich glaube, ein Schlüssel ist Dankbarkeit, dankbar zu sein und Gott zu danken, ganz, ganz bewusst und ganz konkret für die Gnadengeschenke, die er dir gibt, die er dir gegeben hat in deinem Leben. Dadurch wirst du gestärkt in dieser Gnade, in dieser Gnadenbeziehung auch zu Gott. Preist den Gott der Götter, preist den Herrn der Herren. Nur zwei kurze Gedanken zu diesen Titeln, die Gott hier gemacht werden. Gott der Götter. Manche sagen, okay, es gibt doch keine Götter. Paulus spricht darüber. In 1. Korinther 8 sagt er, es gibt keine Götzen. Wir glauben, dass nur ein Gott ist. Aber er sagt, in der Welt gibt es aber doch viele Götter. Nämlich die Dinge und letztendlich Mächte, die dahinter stehen, die wir zu unserem Gott machen, denen wir diese Position Gottes in unserem Leben geben, dem wir Opfer bringen. Wem opfern wir? Wir opfern ja keine Tieropfer mehr, ne? Aber wir opfern Zeit, Kraft, Geld, was weiß ich, was wir alles opfern, ne? Wem opfern wir das? Und das sind Götter in unserem Leben. Und Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt Götter. Aber hier wird uns auch gesagt in diesem Titel, Gott ist der Gott der Götter. Er steht über den Göttern. Er steht über dem, was sich zu Göttern aufschwingt. Er ist der wahre Gott, kann man auch aus diesem Titel herauslesen. Das, was unsere Seele wünscht, ist, einen Gott zu haben, dem ich mich anvertrauen kann, zu dem ich schreie, wenn ich in Not bin, der mir hilft, dem ich, wie gesagt, für den ich lebe, dem ich mein Leben gebe, dem ich mein Leben weihe, dem ich Opfer bringe. Ja, wir Menschen sind so geschaffen, dass wir das tun. Aber wir sollen es dem wahren Gott, dem Gott, der wirklich Gott ist, der uns nämlich geschaffen hat, der alles geschaffen hat, der eine und einzig wahre Gott ist und nicht den Mächten, die hinter allen möglichen anderen Dingen stehen, denen du opfern kannst oder die du anbeten kannst. Denn Paulus sagt in 1. Korinther 10, das sind Dämonen. Und du sollst den Dämonen keine Opfer bringen, du sollst keine Gemeinschaft haben mit den Dämonen. Der Herr der Herren, ein interessanter Titel, der oberste Herr aller derjenigen, die Herrschaft und Macht haben, in der sichtbaren wie unsichtbaren Welt. Gott ist noch größer, er ist stärker, er hat die Macht. Und interessant finde ich, in der ganzen Diskussion mit Zeugen Jehovas zum Beispiel oder sonstigen Gruppierungen, die bestreiten, dass Jesus Gott ist. Ja, es wird vielfach gesagt, naja, die ganze Lehre von der Dreieinigkeit, das können wir in der Bibel gar nicht so klar sehen. Aber dies hier ist zum Beispiel ein Punkt, woran du es festmachen kannst. Es gibt so viele Stellen, wo du festmachen kannst, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Und das ist hier eine dieser Stellen. Denn hier wird gesagt, dass Gott, Yahweh, die Zeugen würden sagen Jehova, dass er der Herr der Herren ist. Und dieser Titel, dem wird aber auch Jesus gegeben in der Offenbarung. Kannst du nachlesen in Offenbarung 17, Vers 14. Und, Moment, muss ich nachschlagen. Offenbarung 17, Vers 14 kannst du es finden. Und oh Mensch. 19, Vers 16. Da wird ausdrücklich Jesus als der Herr der Herren bezeichnet. Gut, wir gehen weiter. Den, der große Wunder tut, er allein. Und hier ist wirklich von großen Wundern die Rede. Und das erste große Wunder, was hier der Psalmist aufzählt, ist die Schöpfung. Es gibt keinen, der diese Schöpfung geschaffen hat, außer Gott allein. Er ist der Schöpfer, nicht irgendwas anderes. Den, der den Himmel gemacht hat, mit Einsicht. Und wenn du dir das Universum anschaust und darüber nachdenkst, dann merkst du, was für eine Einsicht Gott hat. Wie er die Naturgesetze so geschaffen hatte, dass das alles in einem Gleichgewicht steht. Die Gravitationskraft und die Anziehungskraft. Wie das hier auf diesem Planet Erde, das ist so krass, wenn du dich da näher mit befasst, ne? Wie das genau aufeinander abgestimmt ist, diese ganzen Kräfte. Und dann der Mond, der dazu zur Stabilisation, ne? Damit das alles so, ne? Die Evolutionisten sagen, ja, das hat ganz lange gedauert, bis das sich sozusagen so eingerenkt hat, sozusagen, bis es dann so einen Zustand erreicht hat. Ne? Aber ne, das Wort Gottes macht uns deutlich, das ist die Gnade Gottes. Gott hat sich gnädig gezeigt, hat sich das alles so einzurichten. Den, der die Erde ausgebreitet hat über dem Wasser, den, der große Lichter gemacht hat, die Sonne zur Herrschaft am Tage, den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht. Und wenn du das Universum erforscht, und die Menschen sind ja dabei, das zu erforschen, und es ist ja so komplex und so vielfältig, und du entdeckst ständig was Neues. Jetzt haben sie wieder einen neuen Planeten entdeckt in unserem Sonnensystem. Ja, vor 10 Jahren wurde dem Pluto sein Planetenstatus aberkannt. Ne? Also wir erkennen ja an, ob jemand Planet ist oder nicht. Ne? Das liegt ja in unserer großen Herrschaftsgewalt. Und so sagen wir, lieber Pluto, du bist jetzt kein Planet mehr, denn du bist zu klein. Wir haben nämlich noch einen anderen entdeckt, einen anderen Himmelskörper, der genauso groß ist wie du. Und das ist absolut kein Planet. Na, also, du zählst nicht mehr. So, ne, jetzt haben wir das Problem, sonst haben wir immer 9 Planeten gehabt, jetzt haben wir nur noch 8, gab es auch noch so einen Merkspruch. Wer kennt den Merkspruch noch irgendwie? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag, unsere 9 Planeten, 9. Ne? Ja, das waren aber 9, jetzt sind es nur noch 8, so ein Mist. Ne? Geht nicht mehr. Jetzt haben sie aber 9 Planeten, und zwar rechnerisch. Ich frage mich nicht, wie das geht. Die haben den noch nicht gesichtet. Aber irgendwie, durch irgendwelche Berechnungen, haben sie herausgekriegt, dass da irgend so ein Viech rumflitzt, und zwar irgendwie 20 Mal so weit entfernt wie der Neptun von der Erde. Braucht irgendwie 10.000 bis 20.000 Jahre, um einmal um die Sonne rumzukommen. Irgendwie. Und jetzt sind sie alle am Gucken und durch die Teleskope, ne, um den irgendwie zu sichten. Sie haben ihn jetzt Planet 9 genannt, ne? Also damit das wieder hinkommt mit dem P, ne? Was ich daran irre finde, ist die Gnade. Und zwar die Gnade, die zeigt sich darin, dass Gott viel mehr tut, als das, was notwendig ist. Gottes Kreativität spielt sich aus in einem riesigen Universum. Und wofür ist das da? Fragt man sich. Also, ich meine, vielleicht hat das ja alles irgendwie auch seinen Zweck. Ne? Wie gesagt, weil alles aufeinander abgestimmt ist. Aber ich begreife das nicht. Ne? Und wir Menschen, und Gott hat das einfach so gemacht, und vieles haben wir noch nicht entdeckt. Über Jahrhunderte hinweg haben Menschen viele, viele Dinge gar nicht gesehen, gar nicht gecheckt. Und Gott wusste das alles, ne? Und hat das alles gesehen und hat das alles gemacht. Und das läuft alles und funktioniert alles. Und wie spannend ist es, ne? Für manche Menschen, die sind ja, ne, die leben dafür, ne, das Universum zu erforschen. Und es ist auch unglaublich spannend, ne? Ich meine, Und dann bauen wir irgendwelche Maschinen, die dann da rausfliegen, um das alles genauer zu beobachten. Ich finde das immer spannend. Ich gucke dann schon immer, ne? Was gibt es da für neue Fotos vom Jupiter oder so. Ne? Finde ich schon irgendwie ist das doch spannend, oder? Ich meine, irgendwann hört es dann auch auf, ne? Wenn die jetzt darüber nachdenken, da irgendwie so eine Truppe von Menschen auf den Mars zu hieven, damit die da irgendwie eine Kolonie aufbauen, dann ist das schon ein bisschen crazy. Dann ist das schon wieder ein Stück Hybris, ne? Übersteigerung des Menschen, ne? Was wir können. Aber Gott hat den Himmel und die Himmelskörper, alles geschaffen und es ist Gnade, es ist überschäumende Kreativität und du kannst dich daran erfreuen und es spricht zu dir. Und es ist auch so, dass hier wird besonders von den Himmelskörpern geredet, dass Gott sie geschaffen hat in seiner Gnade. Und das ist damals, aber auch heute, gibt es viele, die diese Himmelskörper angebetet haben, die in diesen Himmelskörpern Mächte am Wirken gesehen haben. Heute hast du das immer noch als einen Teil von Menschen, die sich für Astrologie interessieren. Ne? Das Wort sagt uns ganz klar, es sind Geschöpfe, es ist Geschaffenes, von Gott Geschaffenes. Und Gott ist der Herr, er ist der Gott der Götter, er ist der Herr der Herren. Er steht auch über diesen unglaublich großen, ne, dieser neue Planet da, ne, der ist immer noch irgendwie 10-mal schwerer als die Erde. Ne? Das ist ein Riesending. Ne? Oder wenn du an den Jupiter denkst, ist so ein unglaublich riesiges Teil. Im Vergleich zur Erde, ne? Die Erde ist ein Pups dagegen. Okay, den der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema, und zwar der Erlösung. Wie gesagt, etwas, was wir noch viel stärker mit der Gnade in Verbindung bringen. Und das ist auch richtig so. Gnade ist auch Vergebung, ganz stark. Die Vergebung Gottes. Die Gnade, dass er uns aus Ägypten erlöst hat, aus der Knechtschaft. Er hat uns befreit. Den, der die Ägypter schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewig. Und das klingt erstmal für den ersten Moment ein bisschen schwierig. Also er ist gnädig darin, dass er die Erstgeborenen schlug. Wow. Es gibt Ausleger, die gerade an diesem Vers, ich weiß, irgendwie Kritiker, Bibelkritiker, die an so einem Vers dann auch sagen, ja, was ist denn das mit seiner Gnade? Ist Gott auch den Ägyptern gnädig? Und ich würde sagen, ja. Die 10. Plage ist die 10. Plage. Es gab vorher eine erste Plage, eine zweite Plage, eine dritte Plage. Und Gott hat jedes Mal zu dem König von Ägypten, zum Pharao gesagt, lass mein Volk ziehen. Der Pharao, am Anfang hat er gesagt, wer ist dieser Herr, dieser Yahweh? Den kenne ich nicht. Ich bin Gott. Was will dieser Hirtengott da? Na? Und dann hat Gott ihm gezeigt, dass er der Gott der Götter ist, dass er der Herr der Herren ist. In Plagen, die schwer waren, die schwer zu verkraften waren. Aber Gott war gnädig. Er hat nicht, als er Mose zum Pharao hingeschickt hat, hat er nicht Folgendes gemacht, dass er Mose hat sagen lassen, lass mein Volk ziehen oder ihr werdet alle vernichtet. Und der Pharao sagt, okay, wir lassen sie nicht ziehen und ja, wie fällt Feuer vom Himmel und alle werden verbrannt, alle Ägypter werden verbrannt. So ist es ja nicht passiert, sondern es kam eine Plage, es kam eine nächste Plage, es kam wieder eine Plage, die waren schwer, die waren herausfordernd, die waren schlimm, schmerzhaft. Und Gott hat aber nicht das Volk ganz vertilgt. Und selbst die 10. Plage, so furchtbar und schlimm sie auch war, so schwer sie das Volk Ägypten getroffen hat. Ja, so schwer, dass der Pharao tatsächlich das Volk hat ziehen lassen. Hat nicht dazu geführt, dass das Volk ganz vernichtet wurde, sondern sie waren immer noch so stark, dass sie danach noch sich aufgemacht haben, um die Israeliten wieder nach Hause zu holen. Gott ist gnädig, auch in diesem Gericht über das Land Ägypten. Er sagt uns aber auch, dass es ein Gericht ist über ihre ganzen, über das ganze, über die ganzen Jahre auch, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg, wo sie Götzendienst geübt haben. Es ist ein Gericht über die Götter Ägyptens. Und das, was Gott immer wieder in den Plagen, sehe ich das auch immer wieder, macht, ist, dass er eigentlich auch den Ägyptern die Tür öffnet. Allen denjenigen, die das Wort von Mose gehört haben. Zum Beispiel bei der Hagelplage hat Mose gesagt, bringt euer Vieh in Sicherheit. Stellt es unter. Es kommt dieser Hagel. Und da wird ganz ausdrücklich gesagt, einige von den Ägyptern glaubten das und haben tatsächlich ihr Vieh in Sicherheit gebracht. Die haben kein Problem mit der Plage gehabt. Sie haben Vertrauen in den Gott Israels gewonnen und haben gemerkt, er ist uns auch gnädig. Und so sind auch Ägypter mit Israel aus Ägypten herausgezogen. Und dann noch ein Gedanke dazu, die Gnade hier, sie gilt Israel, ja, dem unterdrückten Volk, dem Volk, was leidet unter der Sünde Ägyptens, unter der sündigen Herrschaft Ägyptens. Gott hat sein Volk angesehen und hat es rausgeholt. Und das Gericht an demjenigen, der uns fertig macht, der uns unterdrückt, ja, bis hin zum Gericht dessen, der hinter dieser Macht steht, dem Teufel, demjenigen, der die Macht der Finsternis innehat. Dieses Gericht ist gerecht und es ist ein Segen, es ist eine Gnade für uns, die wir unter dieser Herrschaft leiden. Somit ist es auch gerechtfertigt, hier zu singen, denn seine Gnade währt ewig. Ja, er hat mit starker Hand herausgeführt, mit ausgestrecktem Arm. Er hat das Schilfmeer geteilt, Dinge, große Wunder. Wer tut sonst solche Wunder? Er hat Israel mitten hindurchgeführt, den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer abgeschüttelt, die größte Kriegsmacht vernichtet. Und dann kommt Vers 16, den, der sein Volk durch die Wüste führte. Und was ist das für eine Gnade? Sie sind in das neue Land gekommen, aber sie wollten nicht auf Gott hören. Sie wollten Gott nicht vertrauen. Sie haben nur die Riesen gesehen. Und dann haben sie böse Gerüchte gestreut. Und es waren nur wenige Leute da, die gesagt haben, lass uns Gott vertrauen. Er hat es uns versprochen, also werden wir es auch schaffen. Sie waren ungehorsam und Gott hat gesagt, nee, komm Mose, wir fangen neu an. Mose hat gesagt, nein, Gott. Und er hat an seine Gnade appelliert. Er hat gesagt, sei dem Volk gnädig. Er hat um Gnade gebetet. Und Gott war gnädig und hat das Volk nicht verworfen, sondern ist dem Volk treu geblieben. Aber es musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und was sagt Gott am Ende dieser 40 Jahre? Eure Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Eure Kleidung ist nicht zerschlissen. Ihr habt immer zu essen gehabt. Ihr habt immer zu trinken gehabt. Ich bin euch gnädig. Auch in eurem Ungehorsam. Auch da, wo ich euch strafe, bin ich euch gnädig. Seine Gnade währt ewig. Und dann, endlich sind sie an diesen Punkt gekommen, wo sie ins neue Land einziehen. Und da sind diese riesigen Könige und ihre riesige Heeresmacht, die viel stärker sind. Und Gott ist immer noch gnädig und gibt ihnen Kraft. Er gibt ihnen Gelingen im Kampf. Und das ist auch so bei uns. Wisst ihr, Geschwister, wir sind gesegnet durch die Gnade Gottes als seine Geschöpfe. Er hat uns geschaffen, er hat dich geschaffen, er will dich. Du hast dich nicht entschieden zu sein. Er wollte dich. Er wollte dir dieses Leben geben. Und er wollte noch mehr. Er wollte dich in eine wunderbare Liebesbeziehung, gnädige Liebesbeziehung hineinführen. Und deswegen hat er dich erlöst. Er hat dich aus Ägypten heraus befreit. Durch seine Gnade bist du erlöst, nicht aus deinen eigenen Werken, sondern aus dem, was Christus für dich getan hat. Er hat ja sein ganzes Strafgericht auf seinen Sohn Jesus kommen lassen. Seinen ganzen Zorn über deine Sünde hat er auf Jesus gelegt. Jesus hat das auf sich genommen, damit du frei bist. Und auch da, wo du ungehorsam gewesen bist und vielleicht einen Umweg gehen musst, damit du lernst, auch da ist er dir gnädig, versorgt dich mit allem, was du brauchst. Steht dir bei, geht dir voran, trägt dich durch, führt dich an den Punkt, wo du vor dem neuen Land stehst. Und dann rüstet er dich aus mit Kraft, mit seiner Vollmacht. Uns wird gesagt im Neuen Testament, das Gnadengeschenk wird am meisten von der Gnade oder von dem Gnadengeschenk, von dem Charisma gesprochen, von dem Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Kraft, die uns befähigt, Zeugen zu sein für Jesus, um tatsächlich mächtige Könige zu besiegen. Und Paulus sagt uns, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der Finsternis. So ist das auch Gnade. Seine Gnade währt ewig, in unserem ganzen Leben und darüber hinaus, in Ewigkeit. Wir dürfen das Erbe einnehmen, was er für uns gedacht hat. Und dann am Schluss, er gedachte in uns in unserer Niedrigkeit. Ja, wir sind klein, kleine Menschlein. Und er denkt an uns, seine Gnade währt ewig. Und uns, unseren Bedrängern entriss, ja, er rettet dich und mich immer wieder und immer wieder. Er ist unser Retter, nicht nur aus unserer Sünde, aus unserer Verlorenheit, sondern auch in allen Nöten, in die wir geraten. Er ist unser Retter und er ist uns gnädig. Denn Nahrung gibt allem Fleisch, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Gott des Himmels. Denn seine Gnade währt ewig. Zum Abschluss noch aus Johannes 1. Da heißt es, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und so lass uns von dieser Gnade immer wieder erfüllen. Von der Gnade, die in Jesus Christus ist, die du in Jesus Christus siehst. Jesus will dich immer wieder füllen mit seiner Gnade. Mit seinen Gnadengeschenken, will dir als der gnädige Gott begegnen, wie wir das hier im Psalm 136 lesen. Du darfst schöpfen aus diesem reichen Schatz der Gnade, der überfließt. Und du wirst mehr und mehr seine Gnade sehen und erkennen, wenn du dankbar bist, wenn du ihm dankst, wenn du ihn preist, wenn du diese Gnadengeschenke nicht einfach für selbstverständlich erachtest, sondern sie als das nimmst, was sie sind. Gnade um Gnade. Und dann wird dein Herz auch verändert, sodass wir reich werden, wir voll werden seiner Gnade, dass sie überfließt zu anderen. Denn das will Gott durch seine Gnade in uns erreichen. Nicht nur die Liebesbeziehung zu ihm, sondern auch, dass wir Träger seiner Gnade werden. Dass wir seine Gnade hinaustragen und seine Gnade weitergeben. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du so uns so reich beschenkt hast mit dir selbst. Du hast dich selbst hingegeben, dich selbst zum Geschenk gemacht. Herr, wir haben das nicht verdient. Herr, wenn wir auf uns schauen, da ist nichts, was wir getan hätten, damit wir das verdient haben, sondern du hast dich gegeben aus deiner Liebe heraus, weil dein Wesen die Gnade ist. Herr, wir wollen mehr lernen, in diesem Gnadengeschenk zu leben. Wir wollen stark werden in der Gnade, in der Erkenntnis deiner Gnade. ja, im Lobpreis deiner Gnade. Darin, dass wir dir danken und dich lieben, dass du so gnädig bist mit uns und uns so gnädig beschenkst in allem. Herr, wir wollen bei dir alles suchen, was wir brauchen. Und wir wollen dir Lob singen für all das, was du uns schenkst, überbitten und verstehen. Und wir wollen dadurch auch in dein Ebenbild verwandelt werden, dass auch aus unserem Leben Gnade fließt, sodass du sichtbar wirst in unserer Mitte. Amen.